我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasios Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasios Club. Heute mit Marc Rölli, der den weiten Weg von um die Ecke hierher gefunden hat und jetzt unser Gast ist. Wir freuen uns sehr.
Ja, also ich schließe mich an. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute endlich hier auf unserem Präsentierteller haben. Ich stelle unseren Gast kurz vor. Marc Rölli studierte Philosophie, indische Philologie und Religionswissenschaften in Marburg und Berlin. Er schloss seine Promotion 2002 ab, die liegt hier vorn. Gilles Deleuze, Philosophie des transzendentalen Empirismus. 2002 bis 2008 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt, schrieb dort auch seine Habil-Schrift, Kritik der anthropologischen Vernunft, die liegt ebenfalls hier. Bis 2011 war er Vertretungsprofessor an der TU Darmstadt, hatte dann eine Professur in Istanbul inne 2011 bis 2015, war zwischendurch auch noch Senior Fellow am Internationalen Kolleg für Kulturtechnik, Forschung und Medienphilosophie an der Bauhaus-Universität Weimar und dann auch noch Leiter des Forschungsschwerpunktes Theorie und Methoden an der Züricher Hochschule der Künste. Seit 2015 ist er jetzt hier in Leipzig. Wir freuen uns, dass wir ihn haben. An der Hochschule für Grafik und Buchkunst ist er Professor für Philosophie. Genau, neben seinen Forschungen zu Deleuze und zur anthropologischen Vernunft hat er auch Beiträge geliefert zur Eigenlogik des Designs oder auch zur Kunsttheorie. Ja, heute habe ich die beiden dicken Bücher mitgebracht. Das ist eben, wie gesagt, einmal seine Promotionsschrift und seine Habil. Die Promotionsschrift ist jetzt in der zweiten Auflage erschienen, letztes Jahr. Umfasst ca. 300 Seiten, beim Verlag Turia und Kant erschienen und ist eine Auseinandersetzung und ich würde auch sagen Übersetzung der schwierigen Schriften von Deleuze, die als Philosophie des transzendentalen Empirismus versucht, die empirische und die kritische Philosophie zusammenzudenken. Die andere Schrift, sein Habil-Projekt, ist knapp 800 Seiten lang, davon sind etwa 300 Seiten Anhang, beim Verlag Mattes und Seitz Berlin 2011 erschienen und die will sozusagen die philosophische Anthropologie abschaffen, die aktuellen Anthropologietechniken oder Anthropotechniken den Menschen als Ganzes verfehlen, so ist seine These. Ja. Dazu wird dann eben Geschichte und die Verwicklung in die Entstehung von Eugenik und Rassenhygiene thematisiert. Also es sind zwei Qualifizierungsschriften, die sind entsprechend gelehrt. Also
der Autor entschuldigt sich auch eingangs.
Ja, das bringen aber Qualifizierungsarbeiten auch so mit sich, dass sie natürlich auch der Jury gefallen müssen halt und da gewisse Standards herrschen. Aber es wendet sich, glaube ich, nicht nur an ein Fachpublikum. Also mit gutem Willen kann man beide Bücher auch sehr gut lesen. Ich glaube auch, gerade dieses Deleuze-Buch ist dafür gedacht, auch den Deleuze ein bisschen publiker zu machen. Und also mich hat es auf jeden Fall neugierig gemacht, Deleuze mal selber zu lesen. Ja, nicht durch die Brille von Rölli, sondern auf jeden Fall mich da näher zu befassen mal mit. Ja. Mich würde als allererstes interessieren, wie ist denn die Verbindung der beiden Schriften? Gibt es da eine überhaupt? Ist das die Habilitationsschriften Weiterdenken von Deleuze oder wie haben die beiden miteinander zu tun?
Okay, ja, vielen Dank erstmal für die netten Worte zur Einführung. Gute Frage, also das ist tatsächlich... Das eine ging ein bisschen aus dem anderen hervor, das kann man aber nicht direkt sehen. Also dieses Thema transzendentaler Empirismus hat mich so ein bisschen auf die Spur gesetzt. Den Empirismus, also den man ja eigentlich als so eine britische, englische, schottische Philosophie kennt, gewissermaßen das so ein bisschen weiter zu verfolgen, was passiert mit der im 19. Jahrhundert. Weil dort hat man jetzt nicht so die, vielleicht so die großen Klassiker oder man kennt die jedenfalls nicht so sehr gut. Es gibt Mill vielleicht als eine Ausnahme, der so eine induktive Logik entwickelt. Aber im Grunde ist das mehr, also das, die Hinterlassenschaft von dieser typisch englischen Philosophie und insbesondere eben auch von David Hume ist ziemlich groß und es leitet in ein Feld oder zumindest zum Teil in ein Feld, was man im 19. Jahrhundert nicht klar disziplinär bestimmen kann, eines der Psychologie und eines könnte man vielleicht auch sagen, der philosophischen Psychologie. Weil die Psychologie ist ein Fach, was sich, das wissen Sie alle, erst so Ende des 19. Jahrhunderts als Wissenschaft etablieren kann. Und im 18. Jahrhundert, also sagen wir mal bis zu Kant hin, ist es auch noch eine ordentliche Wissenschaft im Bereich jetzt der Philosophie verortet, ne, als empirische Psychologie oder rationale Psychologie. Und dazwischen hängt was durch. Und in gewisser Weise ist das eine Fortsetzung des Empirismus auf eine Art, die sich dann im 19. Jahrhundert zeigt. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel überlegen, welches sind so die Stichworte, mit denen man die Philosophie von Kierkegaard beschreiben würde, oder die von Nietzsche, einfach mal um zwei Beispiele zu nehmen, dann kommt man tatsächlich auf solche Begriffe. Ne? Also bei Nietzsche wäre es zum Beispiel die Physiopsychologie oder Kierkegaard spricht von der experimentellen Psychologie. Das heißt, es sind so Verlegenheitsbegriffe, die in so ein Feld hineinzielen, was aber sich nicht, ja, nicht so nach so bestimmten akademischen Qualitätskriterien klar organisiert. Und dieses Feld hat mich interessiert und das ist gewissermaßen der Zusammenhang mit der Anthropologie, weil die Anthropologie im 19. Jahrhundert auch sehr stark im Bereich der Psychologie sich sozusagen entwickelt. Also man könnte sagen, schon bei Kant, der eine pragmatische Anthropologie entwickelt, ist das ein Versuch, mit der Hinterlassenschaft der empirischen Psychologie fertig zu werden. Also die pragmatische Anthropologie ist quasi so die Antwort auf die Frage, wie kann man nach der kritischen Philosophie mit der Psychologie irgendwas Sinnvolles noch anfangen.
Also dieser, das weiß ich jetzt auch, ne, dass zum Beispiel am Anfang des 19. Jahrhunderts hier in Leipzig die Hauptvorlesung war Anthropologie und Psychologie. Über 30 Jahre hinweg wurde die angeboten. Das war sozusagen der Einstieg in die Philosophie. Wenn man jetzt, wie du das machst, rückwärts einsteigt, ja, von heute kommend, was heißt das eigentlich? Also diese enorme, bewundernswerte Anstrengung, in die Philosophiegeschichte zu gehen, hat ja doch einen aktuellen Ausgangspunkt. Und wenn Deleuze nicht gesagt hätte, dass der transzendentale Empirismus so toll sei, ja, ist es ja vielleicht auch eher eine Stufe langweiliger, dann sich mit Hume und den Vorläufern zu beschäftigen. Also kannst du vielleicht diesen Ausgangspunkt, den die Leser mit dir gehen müssen, nochmal benennen? Was ist das Interessante heute an zum Beispiel dem transzendentalen Empirismus?
Ja, also der transzendentale Empirismus ist natürlich eigentlich ein abschreckendes Etikett auf eine Art, ne? Also und behauptet etwas, was es eigentlich nicht gibt. Normalerweise sagt man, der Empirismus ist eine Sache, die Transzendentalphilosophie ist eine andere. Im Grunde kann man das nicht zusammenschmeißen. Und es ist eine Möglichkeit, die Deleuze'sche Position auf eine ganz kurze Formel zu bringen. Also dass er bei ihm sagt, das muss man
paradoxe
auch,
Formel.
Ja, eine paradoxe Formel. Man muss das nicht zusammenschmeißen, sondern wenn man das richtig versteht, dann ist das der Ausgang sozusagen, den man nehmen muss aus dieser Problematik. Warum ist das interessant? Vielleicht deshalb, weil der Erfahrungsbegriff halt komplett umgearbeitet wird. Ne, also normalerweise würde man sich halt denken, dass transzendentalphilosophisch, dass es bestimmte auch begrifflich identifizierbare Bedingungen jeder Erfahrung gibt. Und genau dieser Aspekt wird gewissermaßen empiristisch umgearbeitet, sodass man dann zu einem Konzept kommt, wo eine Erfahrung im Entstehen gewissermaßen selbst zum Thema gemacht wird. Und das heißt auch gleichzeitig eine Erfahrung, die quasi wild ist. Also eine wilde Erfahrung als ein Ausgangspunkt gewissermaßen für diesen ganzen Bereich der theoretischen Philosophie, die es immer mit Erfahrung zu tun hat, normalerweise oder akademisch gesehen im Sinne von empirischer Erkenntnis. Also wo man Erfahrung eigentlich unter den Vorzeichen des Erkennens nur ins Spiel bringt.
Also es ist eine große, ein Versuch mit Hilfe von Deleuze, den ich ja auch sozusagen anbete. Ja, also wir beide gehen in die gleiche Kirche. Sie kennen vielleicht in Berlin den Gendarmenmarkt, da gibt es einen französischen Dom, einen deutschen Dom. Wir würden immer nur in den französischen Dom gehen. Ja. Während hier Bettina mit ihrer Heidegger-Arbeit vielleicht eher im deutschen Dom zu finden wäre, könnte man mal sehen, ob das noch ein Gesprächsthema abgibt. Also jedenfalls wir Frankophilen sind natürlich bei Deleuze und seiner sozusagen Perversion der Philosophie, der nimmt den einen Begriff von Kant und den anderen Begriff von, was weiß ich, Hume oder Bergson oder wo auch immer her und rekombiniert das um, und das ist ja bei Deleuze eigentlich sehr spannend selber, also dieser 1995 gestorbene französische Philosoph hat unendlich viel über die Geschichte gearbeitet oder unendlich viele Texte über andere Philosophen gearbeitet und trotzdem hat keiner, der diese Bücher liest, das Gefühl, das seien jetzt historische Arbeiten oder man würde da etwas nacherzählen. Und so ein bisschen ähnlich ist ja auch, glaube ich, die Faszination dieses transzendentalen Empirismus zu verstehen. Ist etwas, was eigentlich heute ein interessantes Konzept wäre, was aus der Langweiligkeit einer an den Naturwissenschaften orientierten philosophischen Überlegung, also was diese Langweiligkeit irgendwie beseitigt. Sehe ich das richtig?
Ja, also wenn man das überhaupt als eine Konkurrenz zu naturwissenschaftlichen Auffassungen verstehen will. Ja, also es ist eigenartig. Es gibt ja eine sehr breite Deleuze-Rezeption, kann man vielleicht einfach mal so dazu sagen, so als informierende Sache, die sich insbesondere im angelsächsischen Raum in den 1990er Jahren angefangen hat zu bilden. Und es ist ganz interessant, dass dieses Stichwort transzendentaler Empirismus eine sehr etablierte Position eigentlich ist in den Rezeptionslinien. Ne, aber das, die wird quasi nur aufgerufen, um jetzt den philosophischen Hintergrund von Deleuze auf den Punkt zu formulieren und eben zu vernetzen mit so verschiedenen Themen, die er verfolgt hat. Und gleichzeitig ist aber der Mainstream der Rezeption liegt gewissermaßen außerhalb der Philosophie. Ne, also Deleuze ist ein ganz großer Name, aber man würde vielleicht so sagen, nicht unbedingt in der akademischen Philosophie. Na, auch wenn er natürlich bekannt ist, aber halt vor allem in anderen Feldern. Ne? Also in der ganzen Postkolonial-Diskussion zum Beispiel, in den Kulturtheorien, auch in den Medientheorien, Filmstudien.
Ich habe auch ein Buch von Deleuze übersetzt, also zwei sogar, aber eines hat mir besondere Mühe gekostet, die Falte. Ja, von sein Buch über Leibniz und da war Deleuze ja sehr stolz darauf, dass eben die Surfer geschrieben haben, ja, dass also sie sich für die Falten im Wasser interessieren und finden, dass er dieselben Sachen macht und das fand Deleuze dann ganz, ganz toll, ja. Also dieser Weg aus der Philosophie, der bei ihm öfters vorgeschlagen wird, als ein Weg auch in die Philosophie. Sind wir beide, dann ich als Übersetzer, du als Kommentator, sind wir dann Kollegen von Herrn Deleuze oder sind wir Anwender oder wie würden wir das beschreiben? Weil wir sind ja irgendwie Tertiär.
Genau, wahrscheinlich schon. Wobei das sehr langweilig wäre, wenn es nur das wäre. Aber ich würde mich dem anschließen, was Sie gesagt haben. Also dieses Buch ist auf jeden Fall Tertiär. Das ist eine Übersetzungsarbeit, also wie es halt häufig passiert, wenn man in Philosophie eine Doktorarbeit schreibt. Man versucht irgendetwas zu verstehen, was aus irgendwelchen Gründen spannend zu sein scheint. Und so ging es mir eben mit Differenz und Wiederholung. Ich fand das wahnsinnig spannend. Vor dem Hintergrund eingeübter Lektüren, sage ich jetzt mal, dialektischen Typs, kritische Theorie, Phänomenologie, vielleicht das in der Hauptsache Kant. Und das war irgendwie ein Beginn, der wirklich ganz anders aussieht und von dem man aber auch nicht das Gefühl hat, als wäre das jetzt unterkomplex automatisch oder so oder ein blöder Ausweg aus dieser Tradition oder so. Und ich wollte das erstmal verstehen. Inzwischen, ne, würde ich sagen, das Buch ist ja vor fast 20 Jahren geschrieben worden, ne? Also vor allem 1999 und 2000. Inzwischen würde ich sagen, Deleuze ist eher sowas wie ein Steinbruch oder so. Man findet da interessante Theoreme, die man verwenden kann für irgendwas. aber man muss sie auch für irgendwas verwenden können. Also wenn man jetzt nur Exegese damit betreiben würde oder nur erklären, was in den Büchern steht, dann wäre mir das zu wenig.
Also Steinbruch ist ja jetzt eine milde Metapher aus dem Wortschatz der Bildhauerkunst. Deleuze selber sagt ja wörtlich, es sei Arschfickerei, was er macht. Also er würde den Philosophen der Vergangenheit Kinder zeugen von hinten, ad ergo, und das seien dann, hättest du auch zitiert?
Ja, ich wollte
es. Okay, zitier es doch mal.
Okay, sonst machen wir das nicht aus den Büchern lesen, aber heute, das fand ich eben auch sehr interessant. Ich wollte auch gerade auf die Methode, also und wie er über Kant denkt, nochmal kurz vorstellen. Also es ist eine Fußnote, die hier steht und die auch zitiert wurde und die ist einfach herrlich. Mein Buch über Kant habe ich als Buch über einen Feind geschrieben, von dem ich zu zeigen versuchte, wie er funktioniert, welches sein Räderwerk ist, Gerichtshof der Vernunft. Rechtmäßiger Gebrauch der verschiedenen Vermögen, eine Umwerfung, die umso scheinheiliger ist, als man uns den Titel von Gesetzgebern verleiht. Aber vor allem bestand meine Art, heil da rauszukommen, glaube ich, darin, die Philosophiegeschichte als eine Art Arschfick zu betrachten. Ich stelle mir vor, einen Autor von hinten zu nehmen und ihm ein Kind zu machen, das seines aber trotzdem monströs wäre. Dass es wirklich seins war, ist sehr wichtig, denn der Autor musste tatsächlich als all das sagen, was ich ihn sagen ließ. Aber dass das Kind monströs war, war ebenfalls notwendig, denn man musste durch alle Arten von Dezentrierung, Verschiebungen, Brüchen, versteckte Äußerungen hindurchgehen, was mir nicht weniger Spaß bereitet hat.
Genau, wobei man natürlich sagen kann, wie es Deleuze hier macht in diesem Zitat, ein Buch über einen Feind. Bei mir war es ja ein Buch über einen Freund. Und das macht halt vielleicht einen Unterschied. Ne? Also ich wollte ihn schon auch viele Sachen sagen lassen und möglicherweise auch irgendein Kind hervorbringen, wie man ja immer so schön sagt, dass man dann schwanger geht mit irgendwas. Und vielleicht ist es auch monströs, weil das ist jetzt auch nicht das Verkehrteste. Aber trotzdem so dieses ganz gewaltsame Vorgehen und dass man eben etwas Entlarvendes tun will. Ne? Das ist ja auch ein bisschen der Witz dabei. Also man lässt den Autor all das sagen, was er vielleicht gar nicht sagen möchte. So, indem man ihn eben auch zitiert, indem man ihm das wirklich wortwörtlich irgendwie sagen lässt. Das ist schon eine Art, die ich zum Beispiel interessant finde mit Blick auf jetzt die Anthropologiegeschichte. Also mehr mit Blick auf die Anthropologiegeschichte als mit Blick auf Deleuze selber.
Vielleicht noch zum Abschluss zu diesem Buch noch eine letzte Frage. Also dieses Oxymoron, transzendentaler Empirismus, lässt sich das auch umdrehen? Und was wäre, wenn man das empiristischen Transzendentalismus nennen würde? Also wie ist dieses Verhältnis dieser beiden Wörter noch näher zu bestimmen? Also geht es um eine Erweiterung des Empirismus oder inwiefern spielt die Transzendentalphilosophie, also das Denken über Bedingungen der Möglichkeiten der Erkenntnis und so weiter, was von Kant ja herkommt, so eine tragende Rolle, dass man es einfach nicht weglassen kann? Also wie entsteht diese Symbiose und warum sind diese beiden Wörter weiterhin unterschieden und nicht zu einer Synthese gebracht worden?
Im Prinzip ging es auch umgekehrt, glaube ich. Also transzendentaler Empirismus, das müsste man dann ja umdrehen mit empiristische Transzendentalphilosophie. Das klingt halt noch blöder, wahrscheinlich. Die Idee ist halt schlicht und ergreifend die, dass man das Transzendentale gewissermaßen auch benutzen kann. Es ist auch monströs, könnte man sagen. Also so wie das Transzendentale von Deleuze präpariert wird, ist es auch ein monströses Transzendentales und bezieht sich auf eine Bestimmung von Kant, nämlich Bedingung der Möglichkeit von. Nur, dass eben die Begriffe Bedingung genauso wie der Begriff der Möglichkeit umgearbeitet werden. Also Bedingungen der Möglichkeit sind ja bei Kant immer abstrakte Bedingungen. Die liegen gewissermaßen vor und die Erfahrung muss denen entsprechen oder die setzt diese Bedingungen voraus. Und für Deleuze ist es so gedacht, dass das Transzendentale gewissermaßen eine Struktur ist, die sich, während sie sich aktualisiert, auch verändert. Also klassisch strukturalistisch, jede Aktualisierung der Struktur hat einen Einfluss auf die Struktur selbst. Das heißt, hier ist das transzendentale Element nichts, was abstrakt getrennt vorgeordnet wäre. Trotzdem könnte man es auch umdrehen, ne? Also weil es sind eben letzten Endes ist es quasi sowas wie ein doppelter Empirismus. Es gibt eben eine transzendentale Ebene im Sinne dieser Bedingungen, und etwas, was dabei herauskommt als Erfahrung. Also das gibt es nach wie vor bei ihm. Er sagt zum Beispiel, die Übersetzung wäre virtuell und aktuell. Also das Empirische ist gewissermaßen das Aktuelle und die Möglichkeit, die drunter liegt, wird umgearbeitet in ein Virtuelles.
Aber das sind ja jetzt, also das sind ja auch oft sozusagen wiederholte Begriffe, die ein bisschen einer ganz nachvollziehbaren Schwierigkeit entstehen, Deleuze wirklich zu begreifen. Also ich kann Ihnen bekennen, dass ich bei der Übersetzung von Leibniz in meinen besten Stunden vielleicht 3/4 begriffen habe von dem, was ich da übersetzt habe, habe mich wirklich sehr bemüht und über ein Jahr daran gesessen. Es ist tatsächlich sehr schwer und nähert sich manchmal der Poesie, ja? Also einer ganz dichten Sprache, die sozusagen zusammengefügt ist aus anderen Sprachen. Nun gibt es aber, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht überlesen, den späten Deleuze, der ja dann noch ein Buch schreibt mit Was ist Philosophie? Und der so eine etwas kreative Philosophie der Begriffsperson entwickelt, der spielte dem Buch weniger eine Rolle, weil dieses Buch an diesem Begriff transzendentalen Empirismus, an gewissermaßen an einem Art Programm der Philosophie interessiert ist. Ja? Aber wie stehst du denn sozusagen zur künstlerischen Natur von Deleuze beziehungsweise der Möglichkeit, ihn sozusagen auch spontaneistisch zu verstehen, was ja auch einige gemacht haben?
Ja, wobei, für mich sind das, glaube ich, zwei verschiedene Fragen. Oder das fällt jedenfalls nicht automatisch ineinander. Beides ist mir wichtig. Also das eine würde ich zum Beispiel so aus dem Bauch raus unter dem Stichwort Philosophie und Nicht-Philosophie verstehen. Also was du jetzt als spontanistische Rezeption oder so, Übernahme bestimmter Gedanken irgendwie genannt hast, also wenn Sie sich an den Anti-Ödipus zum Beispiel erinnern, das war ein Bestseller, 1972 mit Guattari zusammen geschrieben, publiziert, also davor geschrieben, ein Buch, was natürlich, das kann man gar nicht akademisch rezipieren gewissermaßen, also das kann man noch nicht mal versuchen, glaube ich, weil das völlig sinnentleert wäre. Das heißt, das muss man irgendwie anders verstehen. Da muss man irgendwie direkter darauf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ist dieser Bezug der Philosophie auf die Nicht-Philosophie ist einer, der angelegt ist im ganzen Deleuze, könnte man sagen. Also er macht das dann ausdrücklich oder explizit. Erst in späteren Texten und vor allem auch mit Blick auf seine Tätigkeit als Philosophieprofessor an dieser Reformuniversität Paris-Vincennes, wo er eben nach 68 dann unterrichtet hat und wo er viele Nichtphilosophen auch unterrichtet hat. Aber im Grunde ist das immer schon präsent und das ist auch in Bezug auf die Kunst. Also auch, man könnte sagen, dass der Bezug auf die Kunst bei ihm auch durchläuft. Also von den 50er Jahren bis zum Schluss. Also in diesem Was ist Philosophie Buch gibt es zum Beispiel einen Abschnitt, der sich mit der Kunst auseinandersetzt, explizit. Und es gibt sehr viele Sachen, die er gewissermaßen gemacht hat, mit Blick auf unterschiedliche Felder auch der Kunst. Also die Literatur steht im Vordergrund, kann man sagen. Es gibt Bücher über Sacher Masoch, über Proust, die Logik des Sinns, die sich viel mit Lewis Carroll beschäftigt. Und anderes, und dann gibt es die Kinobücher, die Arbeit über Bacon und die Malerei. Das heißt, da kommt einiges zusammen.
Ja, es ist auch in den ganz gewöhnlichen, den Philosophen gewidmeten Büchern sind Anspielungen auf Kunstwerke, also Reflexionen anhand von Kunstphänomenen immer vorhanden. Ist jetzt der Deleuze so jemanden, also Foucault hat mal gesagt, seine Philosophie sei so eine Art Werkzeugkasten, den könne jeder benutzen, wie er wolle. Kann man das von dem Deleuze auch sagen? Kann man damit Funken schlagen, sozusagen ganz unabhängig von ihm oder... Geht das?
Ja, also würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wer es zuerst gesagt hat, Foucault oder Deleuze. Es gibt ja von Deleuze auch genau denselben Ausdruck. In den Dialogen ist das, 77.
77, das war das Jahr, wo beide zusammen, war das 77?
Nee, da haben sie sich schon angefangen zu streiten.
Zu trennen, aber vorher waren sie ganz viel, Foucault hat immer Vokabeln von Deleuze genommen und sie beide haben diese Theorie des spezifischen Intellektuellen entwickelt, um nicht so zu sein wie Sartre und so weiter. Also es gab so eine Phase der Annäherung in den frühen und mittleren 70er Jahren und dennoch, also wo jetzt unsere Sitzung heute die Franzosen und die Kunst heißt, das ist natürlich ein bisschen hochgegriffen, man macht ja solche Titel auch um Publikum zu werben, also wir reden jetzt eigentlich gar nicht von allen Franzosen, ne? sondern vor allen Dingen von diesem einen, der eben auch hinreichend unterschieden ist. Wir haben das genannt, die Franzosen und die Kunst, weil uns natürlich interessiert, wie jemand, der solche gelehrten Stücke verfasst, jetzt heute als Professor an einer Kunsthochschule sozusagen philosophiert, wie er das macht. Und jetzt mal so die plumpe Frage, sind diese Bücher da noch relevant? Sind sie dein Bildungsweg zu etwas anderem oder sind sie auch sozusagen, beschreiben sie Orte, zu denen du immer wieder zurückkehrst?
Ja, also sie beschreiben Orte, zu denen ich wieder zurückkehre und sie sind gleichzeitig auch irrelevant. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus beidem, ganz irrelevant halt nicht, aber so in der Form, wie sie da liegen, spiegeln sie jetzt nicht unbedingt so mein Ideal von Unterricht oder Seminaren wieder. Ich möchte mal ein Beispiel machen, weil wir über den transzendentalen Empirismus gesprochen haben und über diesen Kunstzusammenhang. Also was gibt es denn, was man vielleicht daraus nehmen kann und irgendwie fruchtbar machen kann? Ein sehr naheliegender Punkt ist diese Idee, die mit dem transzendentalen Empirismus zusammenhängt, einer Umarbeitung, sagen wir mal, des kantischen Begriffs des Ästhetischen. Also, denn natürlich, auch dieser Begriff der Ästhetik funktioniert natürlich im Raster der kantischen Theorie, jetzt mal als Transzendentalphilosophie aufgefasst. Und eine These, die von Deleuze stammt, lautet in dem Zusammenhang, dass es quasi unsinnig sei, die beiden Felder einer transzendentalen Ästhetik auf der einen Seite als Lehre von den Formen der Sinnlichkeit und auf der anderen Seite eine Ästhetik, die sich mit der Kritik der Urteilskraft dann beschäftigt und damit eben auch mit dem Schönen und dem Erhabenen, das komplett voneinander zu trennen. Sondern eigentlich, und das steht schon ganz unmittelbar im Zusammenhang mit dieser Idee des transzendentalen Empirismus, eigentlich muss das ineinander geführt werden. Und das ist ein Punkt, der mich auch heute noch interessiert. Also sozusagen genau diese Überlegung, dass gewissermaßen die Felder des Sinnlichen, also wenn man so will, auch die transzendentalen Aspekte des Sinnlichen, dass die im Grunde prädestiniert sind für eine Auseinandersetzung mit der Kunst. Deswegen heißt zum Beispiel auch das Bacon-Buch Logik der Sensation. Also es ist ja tatsächlich jetzt nicht Sensation im Sinne von Spektakel gemeint, aber Sensation im Sinne eben von einer starken Empfindung, sagen wir mal. Und das steht ganz im Mittelpunkt dieses Buches und das führt gewissermaßen diese Aspekte zusammen. Das wäre so ein Beispiel, was man damit machen kann.
Ist denn Textarbeit, die ja sonst an den philosophischen Instituten der Universität immer ganz wichtig ist, ist das auch das Verfahren sozusagen der Philosophie generell? Also ist es sozusagen das Hineinführen in Texte und das ist ja sozusagen der französische Glaube, man liebt ja auch diese Texte, ja? Also man geht dorthin, weil sie einen wegführen von da, wo man eben noch war. Es ist immer dieses Paradox des Lesens, dass man ja Dinge liest, die man nicht versteht, die man aber sozusagen an denen man dann verstehen lernt. Ja? Das hat mich immer beeindruckt, ja, dass man überhaupt nicht großes Interesse hat, das zu lesen, was man schon kennt oder was man schon weiß, sondern eben gerade dieses andere. Das ist das sozusagen der Punkt der Philosophie oder hat Philosophie etwas direkt zur Kunst auch zu sagen? Also gibt es so einen Bereich, der, ich nehme schon an, dass das anders ist, aber es gibt eben keinen Bereich, vermute ich, der Philosophie, der sozusagen direkt Kunst anspricht oder Künstler anspricht.
Also da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht im Vorfeld dieser Veranstaltung und ein bisschen geschwitzt, ne? Also weil das eigentlich eine sehr, sehr schwierige Frage ist, also in welchem Verhältnis das zueinander steht. Und also eine Sache, die ich gerne sozusagen als erste sagen würde, ist, dass Deleuze ein Autor ist, der kein hierarchisches Verhältnis von Kunst und Philosophie vorschlägt. Und das würde ich auch heute noch so sehen. Das heißt, er sieht, ich glaube, du bist gefragt, er sieht die Kunst und die Philosophie nebeneinander. Und er würde nicht sagen, dass die sich gegenseitig nichts zu sagen haben oder dass das komplett isolierte Bereiche sind. Aber er würde sagen, dass Themenfelder und Problemstellungen der Kunst und der Philosophie sich überschneiden. Zum Beispiel dort, wo es um sagen wir mal, Macht oder um gesellschaftliche Themen geht, um politische Themen. Und das ist so ein Punkt, den ich immer versuchen würde, auch stark zu machen. Also, dass man jetzt nicht so schnell versucht, irgendwelche Lösungen, quasi philosophische Antworten auf Fragen der Kunst oder etwas in der Form irgendwie zu geben, was so einfach nicht funktioniert. Und auch umgekehrt nicht. Also nicht die Kunst instrumentalisieren für irgendwelche offenen Flecken, die man anders nicht bearbeiten kann. Also gewissermaßen sowas wie ein offenes Feld, was man extra offen lässt, um dort die Kunst hinein zu platzieren. Das ist auch eine Form der Zuweisung, könnte man sagen, und der Bevormundung. Und in beiden Fällen ist eine Antwort von Deleuze zu sagen, dass Felder sind, die nebeneinander zu stehen kommen. Also in ihrem kleinen Text, den Sie da ins Netz gesetzt haben, war zum Beispiel die Rede von die Kreativen. Haben die Kreativen den Philosophen was zu sagen oder die Philosophen den Kreativen? Also mit Deleuze würde man wahrscheinlich eher sagen, dass wenn es gute Philosophie gibt, dass dann die auf eine bestimmte Art und Weise auch kreativ ist, wenn man den Begriff der Kreativität überhaupt beibehalten will, weil da gibt es gewissermaßen auch bestimmte Schwierigkeiten.
Ja, ich würde das auch unterschreiben, also dass die beiden Gebiete sehr wohl was sich gegenseitig zu sagen haben, gerade beispielsweise im Wahrnehmungsbereich, im ästhetischen Bereich halt, ne? Also wie Wahrnehmung überhaupt zustande kommt, wie das dynamisiertes Aktualisieren ist und so weiter. Also das würde ich auch so sehen. Also Sie haben eben den Aspekt der Macht schon mit angesprochen. Und das ist eine ganz gute Überleitung auch zu dem anderen Buch, weil dort ja auch der Machtbegriff, der Vernunfttypus als die anthropologische Vernunft kritisiert wird, weil sie dann sich auch in Machtkonstellationen auch begeben hat, wo dieser Begriff dann auch ganz schnell ausgenutzt werden kann und dann in der Form von Rassenhygiene, Eugenik steht hinten auf dem Buchdeckel drauf, umkippen kann. Was ist das für ein Vernunftbegriff? Was ist diese anthropologische Vernunft, die Sie derart gereizt hat, dass Sie eine sehr ausholende Geschichte erstmal der anthropologischen Vernunft schreiben, die schon bei Kant beginnt und nicht erst in den 1920er Jahren bei Plessner, Gehlen, Scheler und so weiter, sondern eben schon sehr viel früher ansetzt und wie das so langsam bestimmte Denkformen sich hineindiffundieren in auch politische Konstellationen. Können Sie zu diesem Vernunfttypus erstmal was sagen? Was ist diese anthropologische Vernunft, die da so kritikwürdig ist?
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen missverständlich, wenn ich jetzt sozusagen so ganz schnell zu dieser These greifen würde, die Sie gerade gewissermaßen so zitiert haben, dass die Anthropologie eine bestimmte Vernunft hat und dass diese Vernunft in der Form problematisch ist, dass sie gewissermaßen in Dinge hineinmündet, die man mit Rassenhygiene und Eugenik umschreiben kann. Also in so bestimmte Biopolitiken, die dann im Nationalsozialismus kulminieren oder so. Vielleicht erkläre ich erstmal ganz kurz in zwei Worten, wie ich überhaupt dazu kam, also diese oder worum es dabei geht. Also es geht im Kern um einen Diskurs im 19. Jahrhundert bei dieser Anthropologie. Und das ist schon mal der erste wichtige Punkt, weil dieser Diskurs, der ist quasi vergessen. Also es gibt Ausnahmen, es gibt wenige Ausnahmen von Texten und Bezugnahmen, wo dieser Diskurs gewissermaßen thematisch geworden ist und auch ins Bewusstsein gerückt wurde. Ne? Aber es sind ganz, ganz wenige. Und zunächst einmal ging es mir darum zu zeigen, es gibt überhaupt erstmal, ne, einen philosophischen Diskurs der Anthropologie im 19. Jahrhundert. Und die Frage ist dann natürlich, was ist das? Ne? Also was ist das für ein Diskurs? Und zum Teil ist das in Einzelstudien bekannt. Man weiß, dass Kant zum Beispiel in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht geschrieben hat. Man weiß, dass Feuerbach seine Philosophie als anthropologische bezeichnet hat, im Sinne einer Hegel-Kritik. Man weiß, dass es so etwas gab wie eine romantische Anthropologie, Die Literaturwissenschaftler zumindest wissen das. Also Schiller zum Beispiel, 1780, hat seine Diss geschrieben über die tierische Natur des Menschen und die tierische Natur des Menschen und der Geist oder irgendwie sowas. Also jedenfalls, es gibt sozusagen sehr, sehr viele einzelne Befunde, die man kennt. Aber dass es sich um einen echten Diskurs gehandelt hat, das ist eigentlich völlig verloren gegangen. Und zunächst einmal fand ich das interessant, aber noch nicht so, hat das noch nicht so klar ausgerichtet, irgendwie kritisch zu sein. Ne, weil man kann der kantischen Anthropologie ja auch viel abgewinnen. Ne, also es handelt sich um den Versuch, zum Beispiel diese psychologischen Themen pragmatisch zu wenden. Das heißt eben auch nicht mehr so introspektiv oder in einem metaphysischen Kontext oder naturalistisch zu behandeln, sondern pragmatisch in einem Handlungskontext, ne, von Menschen, die in der Welt irgendwie situiert sind und so weiter. Das ist ja auch interessant. Da
tauchen diese vier Fragen, oder, die in der Anthropologie auftauchen. Da: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was kann ich hoffen?
Was darf ich hoffen?
Was darf ich hoffen? Genau.
Was ist der Mensch?
Okay, also.
Ja, nee, das sind Fragen, die sind aus der Logik, glaube ich, also sind oder aus dem Opus Postumum, ich glaube aus der Logik. Also
aber es wird immer zitiert, um zu sagen, die großen Fragen der Philosophie münden in die eine Frage: Was ist der Mensch?
Genau. Ja. Das hat Kant tatsächlich so ein bisschen so gesagt, aber er hat keine philosophische Anthropologie im strikten Sinne geschrieben. Mhm. Ja, die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht ist keine strikt philosophische Anthropologie, sondern eine Popularphilosophie, die auch die Frau bei der Toilette lesen darf, sagt er im
Semester.
Genau.
Ja.
Das heißt aber, dass die Frage, was ist der Mensch, eigentlich nicht beantwortet wird im Rahmen der pragmatischen Anthropologie. Also man wird dann natürlich auch schnell so ein bisschen in die Irre geleitet. Das ist überhaupt bei Anthropologie halt so, ne? Also dass man schnell in die Irre geleitet wird, weil es gibt eben so viele Felder. Ne? Also es gibt natürlich die Kulturanthropologie. Also wenn man das irgendwelchen Menschen in den USA sagt, man habe über Anthropologie geschrieben, dann ist ganz klar, das muss ein ethnologisches
Thema. Das ist aber die Philosophie des 20. Jahrhunderts dann. Ne? Da gibt es die philosophische Anthropologie, also da gibt es Anthropologie rauf und runter.
Nee, es ist auch schon vorher. Also es gibt zum Beispiel die medizinische Anthropologie. Ja. Also die erste, die sich quasi selbst so nennt, ist die medizinische, könnte man sagen.
Oder trotzdem sagst du, es sei verborgen irgendwie, das Denken.
Das verborgen ist gewissermaßen die Konsistenz eines philosophischen Diskurses im 19. Jahrhundert. Ja. Weitgehend verborgen, also man versteht nicht so richtig, dass es da etwas gibt, was sich durchhält und was auch als Diskurs funktioniert. Das heißt eben auch entsprechend institutionalisiert war. Na, man sieht das so ein bisschen an den alten Studienordnungen der philosophischen Fakultäten. Da taucht die Anthropologie nämlich immer auf im Bereich der praktischen Philosophie, kann man sich zum Beispiel fragen, wie kommt denn das? Ne, also wenn Anthropologie das wäre, was man normalerweise damit in Zusammenhang bringt, ist ja erstmal erstaunlich, dass es so eine Art Hilfswissenschaft der Ethik ist und dass sie eine Nähe zur Pädagogik hat und so. Alles Sachen, die man eigentlich nicht so richtig versteht, wenn man diese Geschichte des 19. Jahrhunderts ausblendet. Und jetzt aber vielleicht, dass ich sozusagen dahin komme, wo beginnt hier das Problem? Ne? Das Problem beginnt schon bei Kant, wenn er im zweiten Teil der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht eine Charakteristik entwirft. Also es gibt empirische Charaktere, die anthropologisch zu behandeln sind. Und zwar empirische Charaktere des Menschen. Was kann das sein? Ne? Was kann das sein? Das sind eben zum Beispiel Völker, also die Völkerpsychologie zum Beispiel, schließt sich an diese Völkercharakteristik von Kant an. Das sind die Rassen natürlich. Kant, weiß man ja, ist einer der ersten, der eine Rassenlehre sozusagen ausgearbeitet hat. Das sind auch die Geschlechter. Das heißt, hier geht es auch um das Verhältnis von Mann und Frau und andere Dinge. Also empirische Charaktere können sich auch zum Beispiel beziehen auf ein Hauptthema in der anthropologischen Didaktik. Das sind die Gemütskrankheiten. Also ist jemand krank oder gesund? Wie alt? Jung oder alt? Also die Temperamente, die Dispositionen, natürliche Neigungen und sowas. Und das ist schon, da beginnt gewissermaßen etwas, was sich dann auch im 19. Jahrhundert fortschreibt, allerdings auf eine sehr andere Art. Weil für Kant war das ja noch ein, sagen wir mal, nebenphilosophisches Arbeitsfeld, also neben der Philosophie liegendes Arbeitsfeld. Und im 19. Jahrhundert wird es wieder ein Arbeitsfeld der systematischen Philosophie auf drei verschiedenen Strängen. Das ist also etwas, was ich in dem Buch dann darstelle, zum Beispiel.
Und heute? Was ist jetzt heute mit der Anthropologie? Brauchen wir sie? Nee. Müssen wir sie kritisieren?
Ich würde sagen, wir brauchen sie nicht in der Form, wie sie im 19. Jahrhundert sich konstituiert hat. Und sie überlappt gewissermaßen von dort auch ins 20. Jahrhundert.
Also wenn wir sie nicht brauchen in der alten Form, dann brauchen wir sie gar nicht.
Doch.
Ich muss das mal ein bisschen zuspitzen hier.
Ja, es ist wirklich nicht so einfach. Also eine Frage, die später noch kommt, ist, wie hängt Anthropologie und Ästhetik zusammen, nehme ich an, weil die tatsächlich auch zusammenhängen. Also es ist eben nicht so einfach, man kann es nicht so einfach loswerden. Und die Anthropologie ist eben etwas, was sich mit Dingen beschäftigt, mit denen man sich, also da kommt man nicht drum herum, sich damit zu beschäftigen. Ein Hauptfeld, warum das so ein Problem ist im 19. Jahrhundert, ist, dass der Begriff des Charakters gewissermaßen so natürliche und seelische Aspekte zusammenführen kann. Das heißt, dort findet unter dem Dach der Anthropologie eine Auseinandersetzung statt mit den ausdifferenzierten Humanwissenschaften im Feld der Philosophie und ein Transfer von Wissen. Also man hat zum Beispiel Schädelsammlung oder man hat eine Hirnforschung im 19. Jahrhundert, Schädelmessungen etc. und alles Mögliche und nimmt diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, überträgt sie in den Bereich der Kulturgeschichte zum Beispiel. Das geht auch umgekehrt. Also das, was man sozusagen kulturgeschichtlich aussagen kann über empirische Charaktere, also auch inklusive Alter, Kranke, Frauen und so weiter, Rassen, das sind Sachen, die man dann auch im naturalistischen Diskurs wiederfindet oder bestätigt findet.
Das sind doch Themen und Probleme, die wir heute noch haben.
Ja.
Also sind die Menschen unterschiedlich, wie stark bestimmt die Kultur, in der sie leben, ihre Natur, also auch die Art, wie sie denken. Also mir kommt das manchmal so vor, als ob wir anthropologisch gelehrter sein sollten in der Philosophie. Ja? Nicht vielleicht in der Weise wie im 19. Jahrhundert, und die Gefahr, rassistisch zu denken, ist naheliegend, auch heute. Ja. Ja? Wenn man historische Differenzen einführt, ist man immer schnell dem Relativismusvorwurf ausgesetzt. Und trotzdem ist doch der andere Weg der Philosophie, dieses Rationalistische, sehr nah an der Technologie oder Technizismus, an Wissenschaftlichkeit und einer Abstrahierung der menschlichen Natur, als ob wir überall gleich wären, was ja gar nicht der Fall ist.
Genau, auf eine Art stimme ich dem auch vollkommen zu. Also ich bin zum Beispiel ein Freund der Übertragung oder des Reimports des angelsächsischen Begriffs von Anthropologie in die Philosophie hinein. Also wenn man zum Beispiel daran denkt, Paul Rabinow als ein Beispiel oder Bruno Latour, die verwenden den Anthropologiebegriff, indem sie ihn reimportieren, aber nicht aus der philosophischen Tradition sozusagen beziehen, sondern aus der Ethnologie. Und die Ethnologie, das ist eben das Interessante, die Ethnologie hat sich von den philosophischen Diskursen im 19. Jahrhundert mit Ächzen und Stöhnen, ne, befreit in gewisser Weise oder hat eine Auseinandersetzung gestartet damit, sagen wir es mal vorsichtiger. Auf dem amerikanischen Kontinent fing das zuerst an, dann kam es nach Europa, also im Strukturalismus wurde das ganz groß und in der Zwischenzeit ist das ein Feld, ich nenne das der politischen Ethnologie, was fast ja in den Mittelpunkt gerückt ist, zum Beispiel auch bei Ausstellungen im Bereich der Kunst. Ne? Also das ist ein sehr, sehr großes Thema. Dort geht es um diese ganzen Fragen des Fremdseins, des Andersseins, in welchem Verhältnis stehen Kulturen zu der Menschheit oder so, ne? Also Universalismus und Kulturalismus. Und all diese Fragen tauchen dort auf. Und natürlich muss man sich damit auseinandersetzen.
Also du zeigst an manchen Stellen so eine Liebe jetzt zur nicht vorhandenen amerikanischen Kirche, also zu den Pragmatisten. Das wird leider nicht ausgeführt. Diese Liebe würde ich aber teilen. Ich finde die Pragmatisten auch sehr interessant, gerade weil sie sozusagen einen etwas offeneren, auch unbestimmteren, aber dann eben auch sehr so kulturalistischen Philosophiebegriff haben. Also das Negativbeispiel oder das, was einem dann zu denken gibt, ist, wenn der Pragmatist Richard Rorty in Südkorea ist und über die Welt philosophiert und die Leute dann ihn fragen, was sollen wir denn tun? Und dann sagt er, ich habe keine Ahnung, ich bin Amerikaner, ihr seid Südkoreaner, ihr müsst selber wissen, was ihr tut. Ja? Und da waren sie dann frustriert, weil sie dachten, da kommt der Philosoph und könnte über den Tellerrand hinausblicken. Und dann sagt er als Pragmatist, nö, mache ich nicht. Ist das...
Ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Baustein in einem Verfahren, wo man die Leute nicht bevormundet. Ne? Also das, wenn man es mal so runterbricht, kommen wir fast schon wieder zu Deleuze, ne? dieses berühmte Gespräch mit Foucault über die Intellektuellen. Ne? Also die Leute sollen gefälligst selber sprechen. Ne? Wir sprechen nicht für die Leute, die zum Beispiel im Gefängnis eingesperrt sind, sondern man versucht, die Leute selbst irgendwie sich artikulieren zu lassen. Also diese Figur des Intellektuellen, die zu der Zeit Sartre sicherlich verkörpert hat, ist eben eine Figur, die den Zugriff hat auf eine bestimmte Sorte von Wissen, Freiheit, also Wissen um die Freiheit und wie man dahin kommt. Und auch das ist natürlich eine Form von Bevormundung. Und das ist eine Idee der Demokratie auch, die dahinter steckt natürlich. Ne?
An dieser Stelle möchte ich das, was wir eigentlich am Anfang immer noch mitteilen, mal ganz kurz einschieben. Und zwar haben Sie die Möglichkeit, natürlich auch Fragen zu stellen. Also wir geben dann das Publikumsmikrofon herum und die Veranstaltung wird auch auf Podcast aufgezeichnet. Also wer da gerne nochmal nachhören möchte, das wird dann in 1-2 Wochen dann im Internet auch auf unserer Homepage zu hören sein. Meine Frage jetzt, also die Dreiviertelstunde ist dann auch, glaube ich, dann soweit. Also wir können sich schon mal so ein bisschen überlegen, was Sie noch schon immer Marc Rölli fragen wollten. Meine Frage zielt darauf ab, was denn jetzt in der Nachkriegszeit passierte, also im 20. Jahrhundert. Also Sie behaupten an einer Stelle, Heidegger, Wittgenstein und Adorno hätten den weiteren anthropologischen Diskurs irgendwie verhindert. Die Frage ist, wie haben Sie das gemacht? Warum haben Sie das gemacht? Warum ging es dann nicht weiter?
Ganz so würde ich das nicht behaupten, aber ich habe in einem anderen Buch, dann insbesondere das heißt Finis Hominis, das ist aber eine Herausgabe, quasi so mit anderen Autoren zusammen versucht nachzuzeichnen, welche berühmten Anthropologiekritiken gibt es eigentlich? Also sozusagen angefangen eben von Kant, der selbst gewissermaßen eine kritische Einstellung hat gegenüber der Anthropologie, weil die Anthropologie die muss eben die Kritik voraussetzen gewissermaßen. Man kann nicht irgendwelche zum Beispiel naturwissenschaftlichen Wahrheiten über den Menschen als fundamentale Wahrheiten ausgeben, weil man alles das, was die Naturwissenschaften machen, natürlich erstmal vor dem Hintergrund dieser kritischen Überlegungen nur verstehen und lesen kann. Also angefangen von Kant bis in die Gegenwart gewissermaßen. Und was ich gesagt habe ist, dass die Anthropologie eigentlich von vielen wichtigen Strömungen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts kritisch auch bekämpft wurde. Das heißt aber nicht, dass diese Kritik sozusagen durchschlagend gewesen wäre. Also bei Wittgenstein sage ich ja zum Beispiel, naja, der hat sich damit relativ wenig beschäftigt. Also wir haben in diesem Finis Hominis Band einen Beitrag von Alfred Nordmann, der so ein bisschen zeigt, wie sich Wittgenstein kritisch mit Fraser auseinandersetzt. Und wer die philosophischen Untersuchungen kennt, der weiß, dass eben immer wieder sozusagen diese Idee der Sprachspiele erläutert wird anhand sozusagen so ethnografischer Experimente, die er da vornimmt. Das ist schon gewissermaßen eigentlich einigermaßen elaborierter Begriff des Anthropologischen im Sinne des Ethnografischen, was er da ins Spiel bringt. Aber in erster Linie interessiert sich der Sprachphilosoph Wittgenstein wenig, sagen wir mal. Und die Tradition der Sprachphilosophie, wenn man die noch dazu nimmt, wenig für die philosophische Anthropologie.
Ja, nun kann man das ja bei Heidegger beispielsweise nicht sagen.
Heidegger vollzieht eine Kritik, aber wenn Sie sich da die Rezeption anschauen, also die Rezeption mit Blick auf die Frage, in welchem Verhältnis steht Heidegger zur philosophischen Anthropologie, da werden Sie sehr diffuse Antworten finden und auch kontroverse Antworten. Die einen sagen, naja, im Grunde ist die Existenzialontologie nichts anderes als eine philosophische Anthropologie. Ne? Andere machen eben sozusagen die explizit geäußerte Anthropologiekritik stark, die immer so läuft, dass eben Heidegger sagt, sie haben die Frage nach dem Menschen nicht grundlegend genug gestellt, gewissermaßen. Ne? Also sie setzen einen Begriff des Menschen voraus, anstatt hier eine ontologische Frage dem Ganzen noch vorauszuschicken. Das macht er dann und das begreift er als anthropologiekritisch. Das kann man ihm vielleicht abnehmen in mancher Hinsicht, in anderer vielleicht aber auch nicht. Ne?
Na, immerhin zitiert er ja Scheler, also bezieht sich ganz stark auf ihn und hat auch immer wieder betont, also dass der Mensch immer zu tief angesetzt sei, also immer sozusagen vom Tier her gedacht, also vom Naturalistischen, also vom Physiologischen her. Und das hat ihn ja immer gestört halt. Wäre ich vorsichtig, also ich glaube, der Heidegger hat da schon eine Menge geliefert.
Ja, jetzt war der kleine Disput zwischen der französischen und der deutschen Kirche. Wollte ich jetzt eigentlich nicht unterbrechen. Ich wollte nur noch mal betonen, wie gut es mir gefällt, dass in der Philosophie die Kritik, selbst wenn sie massenhaft geäußert wird, sich nicht durchsetzt. Also nichts wirklich wird so entwickelt, dass es irgendetwas beendet. Das Gespräch kann immer wieder neu anfangen, beziehungsweise es fängt erstaunlicherweise immer wieder neu an. Das kann jetzt übrigens auch hier passieren, wenn wer das Mikrofon rumgeben möchte.
Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen.
Das soll ein gewisser Friedrich Engels geschrieben haben.
Ist das Ihnen bekannt? Also Marx haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber der... Ja, Engels ist natürlich noch ein bisschen weniger interessant, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ich meine, Marx spielt eine Rolle irgendwie in der Art und Weise, wie die Anthropologiekritik aufgezogen wird. Da geht es zum Beispiel, also was mich besonders interessiert hat, ist die Auseinandersetzung mit Feuerbach, das ist das eine. Das andere ist, was vielleicht auch zum Pragmatismus überleitet, dass eben das Gesellschaftliche so zentral gewissermaßen wird, um darüber auszugeben, was den Menschen zu Menschen macht. Und das ist genau der Zug, der gewissermaßen auch bei Hegel schon angelegt ist. Bei Hegel ist es halt, um einfach das auch nochmal zu sagen, weil es so typisch ist, ist halt genau in dem Sinne auch ambivalent. Also einerseits gibt es die Anthropologie als ersten Teil der Philosophie des Geistes und dort tauchen dann sozusagen so natürliche Bestimmungen der Seele auf. Das sind dann auch wieder die Rassen und so weiter. Das wäre an sich noch nicht so schlimm. Aber im Laufe des Lebens von Hegel verstärkt sich diese Tendenz und in der Hegel-Schule wird sie noch mal stärker. Also lesen Sie mal sowas wie Erdmann oder wie Rosenkranz oder Michelet oder so. Da haben Sie dann schon wirklich ausgearbeitete Anthropologien in dem sozusagen problematischen Sinn, den ich versuche zu rekonstruieren. Aber auf der anderen Seite gibt es bei Hegel eben auch die starke Tendenz, diese ganzen natürlichen Bestimmungen, die er in der Anthropologie trifft, quasi aufzuheben durch gesellschaftliche. Und das ist ein Punkt, wo Marx natürlich einsetzt und wo er auch auf eine Art sehr viel konsequenter ist. Und die Arbeit gehört hier natürlich dazu.
So, dann kurz meine Frage, wenn ich mir bei Deleuze das angucke, die Frage, wir hatten ja vorhin schon die Logik der Sensation und in dem Fall Bezug Kunst und Philosophie im Bereich des Denkens, weil ja, so wie ich das teilweise verstanden habe, ist es so, dass Kunst ja über die Emotionen es schaffen soll, etwas Neues zu erschaffen, was ja auch nur im Denken passieren kann.
Über die Evolution?
Emotion, also die Sensation, was jetzt von Ihnen als Emotion bezeichnet wurde. Und da ist jetzt die Frage, wo ist dann die Differenz im philosophischen und künstlerischen Denken?
So eine ganz schnelle Antwort wäre jetzt auch so eine Deleuze-Variante aus, was ist Philosophie? Philosophen denken in Begriffen. Ja. Zum Beispiel. Das machen Künstler normalerweise nicht. Wenn sie es machen, und das sozusagen auch, also jetzt mal abgesehen von ihrem Privatvergnügen, wenn es sozusagen ein Teil ihrer Kunst wird, dann würde Deleuze wahrscheinlich sagen, ordnen sich diese Begriffe in eine Komposition ein. Und diese Komposition ist wieder typisch künstlerisch. Im Kern arbeiten Künstler oder denken auch Künstler, aber nicht begrifflich, weil das gewissermaßen für die Charakterisierung des Philosophischen dann herangezogen wird. Also wenn man diese Trennung macht. Er macht die Trennung quasi de jure, sagt dann aber, es gibt faktisch Interferenzen. Also das ist ja immer eine Frage, wie man damit umgeht. Das Gute daran, die Unterscheidung zu machen, ist, man kann dann eben eine klare Nebenordnung etablieren. Man kann dann auch ganz klar sagen, es ist eben nicht so, dass die Philosophie sozusagen einen direkteren Zugriff zum Beispiel auf einen Wahrheitsbegriff hat und diesem Wahrheitsbegriff wird dann das, was wesentlich an der Kunst ist, zugeordnet. Kann er so nicht sagen. Und das ist aus meiner Sicht ein Vorteil.
Gut, die Frage bezog sich auch weniger auf die Technik als halt auf die Wirkung, weil schlussendlich soll ja Philosophie auch wieder selber zum Denken anregen und das ist ja das, was er dann bei der Kunst halt auch als Aufgabe mitsieht, also soweit ich das gesehen habe.
Ich würde eher sagen,
oder die Wirkung, der also nicht Aufgabe, sondern das, was passiert bei einem.
Nein, ich würde das eher so sagen, dass das, was im Vordergrund steht bei der Wirksamkeit der Kunst jetzt aus der Sicht von Deleuze ist, dass es gewissermaßen ohne Umwege direkt auf den Nervenapparat sozusagen trifft.
Und er sagt in dem Beckenbuch zum Beispiel, er ist zerebraler Pessimist. Und das ist eben genau der Punkt. Er ist ein Optimist der Nerven und damit meint er sozusagen alles im Nervensystem, was unterhalb des Kopfes irgendwie sich abspielt.
Wir schließen in unsere Fragen üblicherweise auch ein, was denn das nächste Projekt so ist. Also in welche Richtung arbeitest du jetzt?
Also eine Richtung habe ich vorhin schon ganz kurz erwähnt, das heißt politische Ethnologie. Das ist gewissermaßen so eine Wortschöpfung, um die Überlappungsfelder zwischen Ethno-Themen und den politischen Themen sozusagen selber zum Gegenstand zu machen und zum Thema zu machen. Und das wird wahrscheinlich ein Buch werden mit diesem Titel.
Okay, ich kann mir da jetzt nicht so viel darunter vorstellen, aber das muss ich dann abwarten. Wir machen einfach nochmal eine Diskussion dazu.
Also ich kann ein paar Beispiele sagen.
Ja.
Zum Beispiel denken Sie daran, welche Konjunktur die Begriffe des Fremden oder des Anderen oder des Minderen, des Minoritären haben. Denken Sie an die Diskurse im Postkolonial und wie man das in der Philosophie nicht rezipiert beziehungsweise vielleicht rezipieren könnte irgendwie, wenn man sich die Mühe machte. Wichtig ist für mich auch diese ganze Gemengelage, also warum wurde Lévi-Strauss so wichtig für eine bestimmte philosophische Rezeption zum Beispiel? Auch das hat ja nicht nur, wie soll man sagen, philosophie-immanente Gründe, sondern da gibt es eben auch ganz andere Gründe, handfeste Gründe, die mit der ethnografischen Methode selbst zu tun haben und mit diesem Problem gewissermaßen, dass man eben mit anderen konfrontiert ist und dass man eine Geschichte gewissermaßen hat, wo Wissenschaft die Kommunikation mit den anderen kanalisiert hat und auf eine problematische Weise. Und das würde ich gerne aufarbeiten, also an vielen Einzelstudien, Fallstudien.
Also eine Kontextualisierung der Ethnologie und das ist dann insgesamt eine Politik.
Genau, also die Ethnologie im 20. Jahrhundert, die quasi als ein politisches Phänomen gelesen werden kann.
Ja,
in alle Richtungen, ne? Also sowohl was sozusagen die Kritik oder die Ablehnung des Fremden angeht, als auch der Versuch sozusagen einen Umgang damit zu finden. Also solche Ideen wie Feldforschung oder teilnehmende Perspektiven und solche Dinge.
Ja. Na gut, also so eine Vokabel wie der Fremde oder die Fremden ist ja schon eine starke Abstraktion und eigentlich schon gar keine Ethnologie mehr, sondern fast die Ablehnung von Ethnologie oder die Projektion auf einen Fokus. Insofern wäre ja eigentlich, wenn man sich die Nachrichten anguckt, was wir von fremden, uns unbekannten Völkern wissen, eher zu erweitern. Und je größer und weiter diese Kenntnis wäre, umso weniger Ethnologie wäre eigentlich nötig.
Ja, das mag schon sein, aber es gibt eben, wie soll ich sagen, es ist nicht so einfach, mit diesem Problem sozusagen des anderen oder des Fremden umzugehen, weil sowohl das schnelle Affirmieren, das andere ist eben anders, ist gewissermaßen eine Form von distanzierter Nichteinlassung und das andere Extrem, das andere ist gar nichts anderes, wir sind alle Menschen oder so, leidet gewissermaßen an dem umgekehrten Problem, dass gar keine Differenzen mehr wahrgenommen werden können. Und das hat eben eine lange Geschichte und ich glaube, es ist ein sehr aktuelles Thema. Wir machen eine Sitzung von diesem Kapitalismus- und Kulturseminar, was ich zurzeit mache, dann in der Ausstellung China-Afrika in der Galerie für zeitgenössische Kunst am 21. Juni. Wer Lust hat, kann da gerne hinkommen. Das wäre zum Beispiel auch so ein Beispiel, welche Probleme sich da stellen. Also das sind so vielfältige Schwierigkeiten, ne, die damit verbunden sind.
Wir können ja direkt auf unsere nächste Thomasus-Club-Veranstaltung verweisen. In diesem Sinne, da kommt Rebecca Habermas mit Skandal in Togo und arbeitet auch aus gegenwärtiger Perspektive eine Geschichte auf, die mit Kolonialismus zu tun hat und dann im weitesten Sinne auch mit diesen jetzt angesprochenen Problemen. Wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, dann doch, bitte sehr.
Also vielleicht habe ich es auch verpasst, aber inwiefern haben die anthropologischen Diskurse nochmal genau die Diskurse zur Ästhetik dann beeinflusst? Vielleicht auch gerade so bei Kant und vielleicht ist Schiller vielleicht schon genannt, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch schon ein bisschen verpasst, aber
Nee, ich habe eigentlich auf die Frage gewartet, so ein bisschen, und die kam gar nicht. Genau. Ja,
also ich hätte gern, vielleicht wäre das schön nochmal kurz.
Das ist tatsächlich eine interessante Frage, also die ich mir selbst auch wenig gestellt habe, während ich dieses Buch geschrieben habe. Und ich denke, dass das wirklich interessant ist. Also beim Nachdenken über diese Frage sind mir jetzt so ein paar Sachen eingefallen. Ich habe kurz in dieses Buch von Ferdinand Solger reingeschaut. Ist eigentlich so mit einer der bekanntesten romantischen Anthropologen, die sich mit Ästhetik befasst haben. Und dort findet man zum Beispiel sehr prominent den Charakter. Und ich weiß nicht, ob Sie die Hegelsche Ästhetik kennen, dort ist auch häufig die Rede von der Haltlosigkeit des Charakters. Also wenn er zum Beispiel sich mit Kleist auseinandersetzt. Das sind so Denkfiguren, wo man sagen könnte, die stehen in einer sehr engen Beziehung zu diesem anthropologischen Diskurs. Aber natürlich ist die Verbindungslinie eine, die sozusagen noch viel schwieriger oder komplexer ist zu verstehen. Also ich habe ja auch wenig darüber gesagt, wie sich dieser anthropologische Diskurs im 19. Jahrhundert etabliert. Also meine These ist, dass es in der Regel mit einer Naturphilosophie geschieht. Also dass der Begriff des Organismus, so wie Kant den in der dritten Kritik entwickelt, dass der zu einem naturphilosophischen Grundbegriff wird und dass dieser Begriff sozusagen entkleidet aus dieser Als-Ob-Natur, die er hat im kantischen Universum, dass er gewissermaßen wirklich so einen ganz zentralen Stellenwert bekommt in der Naturphilosophie, in allen Spielarten. Und die Ästhetik ist in gewisser Weise auch angekoppelt im 19. Jahrhundert an so einen naturphilosophischen Diskurs. Aber ja, ich denke, man müsste noch sehr viel mehr sagen. Was mir auch eingefallen ist beim Nachdenken über diese Frage, ist so ein früher kantischer Text aus den 1760er Jahren über das Schöne und das Erhabene. Dort ist zum Beispiel auch schon vom Charakter die Rede und zum Beispiel davon, dass das schöne Geschlecht nicht umsonst schönes Geschlecht heißt, weil es nämlich kein erhabenes Geschlecht ist. Der Mann ist gewissermaßen das erhabene Geschlecht, ne? Die Frau nur das Schöne. Und das sind so ähnliche Überlegungen, also dass man gewissermaßen über Aussagen über die Natur des Menschen etwas feststellt, was gewissermaßen eine Geltung beansprucht, die weit über das hinausgeht, was jetzt in einer einzelnen physiologischen Disziplin zum Beispiel vielleicht mit Sinn und Verstand gesagt werden könnte.
Ja, also damit schließen wir jetzt den, war ein schönes Schlusswort, glaube ich, erstmal. Also besuchen Sie die Veranstaltung von Marc Rölli. Ja, wir verabschieden uns für heute und wäre schön, wenn Sie am 5.7. dann zu Rebecca Habermas hierher kämen wieder. Und ja, der offizielle Teil ist abgeschlossen. Sie können aber gerne noch im inoffiziellen Teil Ihre Fragen an Herrn Rölli stellen. Dankeschön, dass Sie da waren und auf Wiedersehen.
Vielen Dank.